Jörd.
März 1976, in der tunesischen Wüste am Rande der Sahara. Ein Jahrhundertsturm peitscht über das Filmset von Star Wars. Die Dreharbeiten mussten kurzfristig unterbrochen werden. George Lucas, der 31-jährige Regisseur des Films, kämpft sich durch das Unwetter. Er begegnet einem jungen Kameraassistenten, der sich mit Kisten abmüht.
Hey, vergiss die Kisten! Du musst die Panavision abdecken! Wir haben heute schon genug Kameras durch den Regen verloren.
Der Regisseur erreicht seinen Trailer. In der Enge des Wohnwagens wird er bereits von seiner Regieassistentin erwartet. Lucas nimmt seine Brille ab und wischt sich die dicken Regentropfen vom Gesicht.
Schlamm und Regen in der Sahara. Bitte sag mir, dass dieser Sturm so schnell verschwindet, wie er gekommen ist.
Nun, also, die Einheimischen meinen, so ein Unwetter hätte es hier seit einem Jahrzehnt nicht gegeben.
Warum überrascht mich das nicht? Was ist mit den Druiden? Funktionieren die endlich?
Jein. Wir wissen zumindest, woran es liegt. Die Funkfernsteuerung der Roboter kollidiert mit dem tunesischen Militärfunk. Jedes Mal, wenn die dort drüben einen Funkspruch senden, schlägt R2-D2 unkontrollierte Purzelbäume und die anderen Druiden gleich mit.
Ich habe das Studio noch gewarnt, dass wir mehr Zeit benötigen. Wir hätten die Technik in Kalifornien testen müssen. Ich wollte zwar, dass die Welt im Film schmutzig und alt wirkt, aber das hier ist der reinste Schrottplatz.
George, wir haben drängendere Probleme als das. Das Studio will antworten. Die Tagesberichte beunruhigen sie. Wir liegen Tage hinter dem Zeitplan. Dabei drehen wir noch keine 2 Wochen.
Lass uns erst dafür sorgen, dass uns das Set nicht weggespült wird. Danach kümmern wir uns um die Anzugträger.
Da wäre noch was. Die Stimmung am Set kippt. Der Cast spottet über das Drehbuch. Die Crew hält das Ganze für einen bizarren Kinderfilm. Es wird bereits darauf gewettet, wann das Studio die Dreharbeiten abbricht.
Während die Technik in der Wüste versagt und das Team kurz vor der Meuterei steht, tickt die Uhr unerbittlich. George Lucas ist in einem logistischen Albtraum gefangen, inmitten desaströser Spezialeffekte, explodierender Kosten und einem Studio, das jeden Moment den Stecker ziehen könnte. Am Rande der Sahara beginnt der menschenscheue Visionär zum ersten Mal an seinem Vorhaben zu zweifeln. Vielleicht ist dieser Film, der bereits in einem Jahr in den Kinos starten soll, wirklich das Desaster, das andere in ihm sehen. Es ist der Beginn einer Odyssee, die Lucas an seine physischen und psychischen Grenzen führen wird. Er ahnt nicht, dass er gerade das Fundament für den erfolgreichsten Kinofilm seiner Zeit legt. Der erste, der weltweit die 500 Millionen Dollar Schallmauer durchbrechen wird, den Grundstein für ein Imperium, das die Gesetze der gesamten Medienbranche für immer neu schreiben wird. Ich bin Marc Ben-Puch und das ist Imperium, die Star Wars Story von Studio J. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Als Star Wars weder Kinderzimmer noch Börsenberichte dominierte. Als der Krieg der Sterne noch kein globales Milliarden-Franchise war, sondern nur ein einzelner Film. Ein Film, den Hollywood bereits als kommerzielles Desaster abgeschrieben hatte, noch bevor der erste Sternenzerstörer überhaupt über die Leinwand donnerte. 50 Jahre später blicken wir auf ein Phänomen von historischer Dimension. Auf ein Universum, das mit einem Trompetenstoß von John Williams beginnt und ganze Generationen in seinen Bann zieht. Ein Franchise, das bei Erwachsenen Kindheitserinnerungen weckt und Kinderaugen zum Glänzen bringt. Eine Welt aus zischenden Lichtschwertern, kreischenden TIE-Fightern und dem Piepen kleiner, aufmüpfiger Droiden. Ein 50 Milliarden Dollar Imperium aus Actionfiguren, Videospielen, Streaming-Serien, Themenpark-Attraktionen und 1000 Euro schweren Lego-Todessternen. George Lucas hat nicht nur eine der erfolgreichsten Filmreihen aller Zeiten erschaffen, sondern ein allgegenwärtiges Ökosystem gebaut. Eine Marke, die Konjunkturkrisen übersteht, Generationen überdauert und deren Macht bis heute mit jenen ist, die die Rechte an ihr besitzen. Das Fundament für diesen beispiellosen Siegeszug ist ein einziger geschickter Deal. Eine für Studiobosse unscheinbare Nebenklausel, die zum entscheidenden Hebel für George Lucas' Aufstieg zum reichsten Filmemacher Hollywoods wird. Wir begleiten ihn bei seinem riskanten Poker gegen die Eliten der Branche. Einen jungen Regisseur, der die Mechanismen der Macht besser versteht als seine Gegner. Bis der Rebell am Ende selbst zum Imperator wird. Das ist Episode 1 von 4. Krieg der Scheine. April 1973 in San Francisco, Kalifornien. Im beschaulichen Vorort Mill Valley sitzt ein schmächtiger Mann mit Brille und Vollbart in seinem Arbeitszimmer. Vor ihm steht eine massive Schreibmaschine. Daneben stapeln sich leere Kaffeetassen. Sein Name? George Lucas. Ein 29-jähriger Regisseur, der bisher nur einen einzigen Film veröffentlicht hat. Ein kommerzielles Desaster, das an den Kinokassen kein Publikum fand. Nun starrt er auf seine Schreibmaschine und hadert damit, seine jüngste Filmidee aufs Papier zu bringen.
Hallo?
George, ich störe dich beim Brüten, ich weiß. Aber du meldest dich ja nie. Lebst du überhaupt noch? Wie läuft's mit deinem kommenden Film, American Graffiti?
Lucas erkennt die Stimme sofort. Es ist sein Mentor, der Regisseur Francis Ford Coppola.
Es ist anstrengend, Francis. Das Studio versteht den Film nicht und verlangt von mir, ihn umzuschneiden.
Ah, vergiss die Sesselpupser vom Studio. Die sind alle gleich. Reiche denen den kleinen Finger und die reißen dir gleich den ganzen Torso ab.
Du hast gut reden. Wenn der Film floppt, dann war's das. Dann bin ich der Typ, der 2 Flops in Folge gelandet hat. Dann wird mir kein Studio mehr einen Film finanzieren.
Ach was, dann erst recht. Was planst du als nächstes? Immer noch diesen Samurai in Space Flash Gordon Quatsch?
Ich krieg die Rechte nicht an Flash Gordon. Also schreibe ich jetzt meinen eigenen Weltraumfilm.
Du meinst einen 50er-Jahre-B-Movie im Weltraum, George? Science Fiction ist tot.
Nein, es ist mehr als das. Ein Weltraummärchen, voller Mythen, Ritter, Prinzessinnen. Ein Film für 12-Jährige, der zeigt, was gut und böse ist.
Du bist ein hoffnungsloser Fall. Aber genau deshalb mag ich dich. Ruf mich an, wenn du was zum Lesen hast. Ciao.
Lucas starrt wieder auf das Blatt Papier vor ihm. Die Angst vor dem Scheitern nagt an ihm, aber der Sog dieser neuen Welt ist stärker. Er beginnt zu tippen. Langsam. Buchstabe für Buchstabe. 3 Worte stehen nun auf dem Papier. Worte, die die Filmwelt verändern werden. The Star Wars. George Lucas wächst in den 50er Jahren im kalifornischen Modesto auf, fernab des Hollywood-Glamours. Als Jugendlicher träumt er nicht vom Kino, sondern von der Rennfahrerei. Bis er sich mit seinem getunten Fiat mehrfach überschlägt. Lucas überlebt nur knapp. Ein Erlebnis, das ihn prägt und seinen Drang nach Kontrolle verstärkt. Er studiert stattdessen Film in Los Angeles, dreht experimentelle Kurzfilme, gewinnt Preise, gilt als visueller Perfektionist. Doch sein Spielfilmdebüt THX 1138 wird Anfang der 70er Jahre zum kommerziellen Flop. Warner Brothers kürzt den Film gegen seinen Willen. Er lernt, wie wenig Einfluss ein Regisseur im Studiosystem hat. Eine für Lucas einschneidende Erfahrung. In dieser Zeit gründet er seine eigene Produktionsfirma Lucasfilm, um seine Filme innerhalb des Studiosystems selbst mitproduzieren zu können. Der Wendepunkt folgt 1973 mit dem Film American Graffiti. Produziert für $800.000, spielt der Film allein in den USA über $100 Millionen ein und wird zu einem der profitabelsten Filme des Jahrzehnts. 5 Oscar-Nominierungen folgen, inklusive Buch und Regie für George Lucas sowie Schnitt für seine Ehefrau Marsha Lucas. Plötzlich ist er für die Studios kein Risiko mehr, sondern verfügt erstmals über Verhandlungsmacht. Doch trotz des Erfolges wächst dein Misstrauen gegenüber dem System. Denn auch bei American Graffiti gerät Lucas mit dem Studio aneinander, das an seinem Film zweifelte und Eingriffe verlangte. Er erkennt, nur wer die Finanzierung kontrolliert, kontrolliert auch die Produktion. Er brütet bereits an seinem nächsten Projekt. Ein mythologisch aufgeladenes Weltraummärchen mit dem Arbeitstitel The Star Wars. Das Skript ist sperrig, strukturell komplex, ohne Hollywood-Star-Besetzung, mit hohem Special-Effekt-Bedarf. Ein Mix aus Samurai-Film, Western, den Flash Gordon Sci-Fi-Comics aus den 1930er Jahren und spirituellem Heldenmythos. Es ist eine sehr frühe, überlange, verkopfte Version dessen, was später auf 3 Filme aufgeteilt werden soll. In einer Zeit, in der Science-Fiction-Filme als altmodisch und unwirtschaftlich gelten, kassiert Lucas eine Studioabsage nach der anderen. United Artists und Universal winken direkt ab. Zu teuer, zu technisch, zu wirr. Erst bei 20th Century Fox findet Lucas einen Fürsprecher. Alan Ladd Jr., seit 1973 Chef eines Studios, das seit einiger Zeit unter wirtschaftlichem Druck steht. Fox braucht dringend Erfolge und sucht nach Stoffen mit Differenzierungspotenzial. Ladd versteht das Drehbuch von Lucas nicht vollständig, aber er erkennt Potenzial in dem jungen Regisseur. Aus einer Vision wird nun erstmals ein Verhandlungsgegenstand. Und George Lucas beabsichtigt, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen, um das zu schützen, was ihm am wichtigsten ist. ...1975, im Verwaltungstrakt der 20th Century Fox Studios in Los Angeles. Alan Ladd Jr., der Studiochef, sitzt George Lucas gegenüber. Sie besprechen die letzten Vertragsdetails, bevor das gemeinsame Filmprojekt grünes Licht erhält.
George, du hast mit American Graffiti einen echten Hit abgeliefert. Jede Agentur in der Stadt sagt mir, dass du jetzt eine halbe Million Dollar wert bist. Aber du verlangst nur 150.000. Warum?
Einerseits, um das Budget zu schonen. Ich hatte für Star Wars auf ein Budget von 10 Millionen Dollar gehofft. Nun machen wir den Film für 8 Millionen. Das ist tough.
Und andererseits? Ich will stattdessen sämtliche Merch-Rechte des Films. Merchandising? George, wir haben gerade unsere gesamte Lizenzabteilung dicht gemacht, weil sie nur Geld verbrannt hat. Wer will schon Plastikpuppen und Unterwäsche zu einem Film kaufen? Wenn der Film aus den Kinos verschwindet, kräht kein Hahn mehr danach. Das weißt du genauso gut wie ich.
Umso besser. Dann dürfte eure Rechtsabteilung ja nichts dagegen haben.
Im Gegenteil, ich höre jetzt schon die Shampooskorken knallen.
Das ist noch nicht alles. Ich will auch die Sequel-Rechte.
Du denkst doch nicht ernsthaft über eine Fortsetzung nach. Dazu muss dein Weltraummärchen erstmal genug Geld abwerfen. Sequels bringen selten mehr als ein Drittel des Originals ein. Und selbst wenn, bin ich mir nicht sicher, ob der Studiovorstand scharf auf noch mehr Star Wars wäre.
Es geht mir nicht darum, die Rechte zu nutzen, sondern zu verhindern, dass andere etwas mit ihnen anstellen. Keine billigen Sequels, keine peinlichen Merch-Artikel. Ich will entscheiden, ob und wie es weitergeht.
Verstehe. Dir geht es also um Kontrolle. Wenn du wirklich auf 350.000 Dollar verzichten willst, nur um wertlose Rechte zu behalten, dann will ich dir nicht im Weg stehen. Abgemacht. Du sollst dein Spielzeug kriegen. Der Studiovorstand wird denken, ich hätte dich über den Tisch gezogen.
Der Vertrag mit 20th Century Fox wird ein klassischer Studio-Deal. Doch in einer scheinbar nebensächlichen Klausel sichert sich George Lucas die Rechte an Sequels und Merchandising. Ein Detail, das Hollywood damals für belanglos hält. Für ein Budget von rund 8 Millionen Dollar bekommt er grünes Licht für ein Projekt, das Fox intern nicht von allen mitgetragen, geschweige denn verstanden wird. Noch bevor eine einzige Szene gedreht ist, zeigt sich, dass dieses Unverständnis nicht nur narrativ, sondern technologisch ist. Keine bestehende Effektfirma ist in der Lage, die visuellen Anforderungen des Drehbuchs umzusetzen. Also schafft George Lucas kurzerhand Fakten und gründet seine eigene. Industrial Light and Magic, kurz ILM. In einer Lagerhalle in Los Angeles entsteht eine improvisierte Denkfabrik mit jungen Modellbaubegeisterten und Filmnerds. Doch kaum jemand besitzt Erfahrung mit großen Studiofilmen. Gemeinsam entwickeln sie eine computergesteuerte Motion-Control-Kamera. Die Computer dazu entwickeln sie gleich mit. Allein für die Gründung und den Aufbau der Infrastruktur verschlingt ILM in den ersten Wochen zehntausende Dollar aus Lucas' eigenen American Graffiti-Gewinnen. Fox kalkuliert für die Effekte zunächst rund 2 Millionen Dollar. Ein Betrag, der sich als illusorisch erweisen wird. Auch beim Casting widersetzt sich Lucas den Konventionen. Statt etablierter Stars setzt er auf weitgehend unbekannte Schauspielerinnen und Schauspieler. Viele von ihnen lesen zunächst für ganz andere Rollen vor, testen Szenen gemeinsam vor der Kamera. Unter ihnen ein Tischler, der nur dabei ist, um für die Schauspielenden als Anspielpartner zu fungieren. Bis George Lucas erkennt, dass genau dieser Mann der perfekte Han Solo sein könnte, eine Schlüsselrolle in den Filmen. Solche No-Names senken zwar die Gagenkosten, erhöhen aber aus Studiosicht das Marktrisiko. Mentor Francis Ford Coppola rät ihm, größere Namen ins Boot zu holen. Fox hätte gern zumindest ein bekanntes Gesicht auf dem Plakat. Doch Lucas bleibt bei seiner Linie. Die Figuren sollen größer wirken als der Cast. Eine kreative Entscheidung mit ökonomischer Fallhöhe. Im März 1976 beginnen die Dreharbeiten in Tunesien. Eine logistische Belastungsprobe. Ungewöhnlich heftige Regenfälle, die ersten seit Jahren, setzen die Sets unter Wasser. Kulissen werden vom Wind zerstört, Technik fällt aus. Immer wieder muss Lucas entgegen seiner Vision Szenen streichen, Einstellungen vereinfachen und sich mit improvisierten Lösungen behelfen. Nach 2 Wochen im Ausnahmezustand wechselt die Produktion in die Elstree Studios bei London. Aber auch dort gerät der Zeitplan weiter ins Rutschen. Das Budget steigt auf über 10 Millionen Dollar. Lucas selbst ist physisch und psychisch angeschlagen. Er tut sich mit London schwer, fühlt sich isoliert und ist zunehmend frustriert über das, was am Ende des Drehtags auf Zelluloid gebannt ist. Während ILM in Kalifornien mit der Technik und George Lucas in London am Set kämpft, wächst bei Fox die Anspannung. Die Controlling-Abteilung blickt nervös auf die explodierende Kostenkurve, die eine Budgetüberschreitung von 2 Millionen Dollar signalisiert. Während die Dreharbeiten in London in die entscheidende Phase gehen, steht nicht nur der Film auf dem Spiel, sondern auch die Vision von Lucas. Sommer 1976. In den Elstree-Filmstudios nahe London am Set von Star Wars. Die Produktion wird für Cast und Crew immer mehr zur Strapaze. 2 Millionen Dollar über dem Budget und Wochen hinter dem Zeitplan. Inmitten dieses Chaos steht George Lucas. Er wirkt blass und erschöpft. Da betritt Schauspieler Harrison Ford das Set und läuft direkt auf den Regisseur zu.
George, das geht so nicht.
Harrison, nicht jetzt, nicht vor der Crew. Wir müssen erst die Szene im Cockpit fertig bekommen, bitte.
George, sieh dir diesen Dialog an. Das ist ja furchtbar, ganz ehrlich. So einen Mist kann man vielleicht tippen, aber auf gar keinen Fall sprechen.
Tu es einfach, Harrison, okay? Für mich. Bevor Harrison Ford etwas erwidern kann, unterbricht ihn eine Bühnentechnikerin.
Entschuldigung, Mr. Lucas. Es ist 17.30 Uhr. Wir packen dann mal zusammen.
Was? Nein! Wir haben die Szene noch nicht. Nur noch eine halbe Stunde.
Sorry, so sind die Gewerkschaftsregeln, Sir. Wir sehen uns morgen früh.
Lucas sieht fassungslos zu, wie die Studiolichter ausgehen. Ihm wird schwindelig. Seine Regieassistentin winkt Lucas hektisch zu sich. Sie hält ein Telefon in der Hand. Der Anruf kommt direkt aus Los Angeles. Es ist Studiochef Alan Ladd Jr. Lady?
George, ich komme gerade aus einer Sitzung mit dem Vorstand. Sie kennen die roten Zahlen und die Berichte über das Chaos am Set. Sie haben endgültig die Schnauze voll.
Ich brauche mehr Zeit. Die Crew hier weigert sich.
Hör mir zu. Der Vorstand hat mir ein Ultimatum gestellt. Wenn die Dreharbeiten nicht in 7 Tagen abgeschlossen sind, werden sie den Stecker ziehen. Hast du verstanden? Sie werden den Film begraben und uns gleich mit. Sie verbuchen das Ding lieber als steuerlichen Verlust, als noch einen weiteren Cent zu investieren.
Das ist unmöglich. Ich schaffe das nicht in 7...
Du musst. Ich habe für dich meinen Kopf hingehalten. Wir hängen da gemeinsam drin. Bring das Ding zum Abschluss, was auch immer dafür nötig ist.
George Lucas steht allein im Schatten der riesigen Studiohalle. Er hat 7 Tage Zeit, um einen Film zu retten. Einen Film zu retten, den Teile der Crew als den teuersten Low-Budget-Film der Geschichte verspotten. In seinem Kopf dröhnen noch immer die Worte von Alan Ladd Jr., was auch immer dafür nötig ist. Lucas stellt in den letzten Tagen die Dreharbeiten komplett auf den Kopf. Mehrere Teams drehen gleichzeitig in verschiedenen Hallen. Lucas hetzt zwischen ihnen hin und her, um überall kurz Regie zu führen. Szene für Szene, Set für Set versucht er, einen Film über die Ziellinie zu bringen, der sich für ihn längst nicht mehr wie sein eigener anfühlt. Kalifornien, Anfang 1977. Während die Welt draußen den Frühling begrüßt, herrscht im Keller von George Lucas' Haus in San Anselmo eine bedrückende Dunkelheit. Der Boden ist übersät mit Filmstreifen. Lucas hat den Cutter seines Films aufgrund von kreativen Differenzen rausgeschmissen. Er hat den Job seiner Frau Marsha Lucas übertragen, eine erfahrene Cutterin, die bereits American Graffiti geschnitten hat. Ihr Auftrag? Aus den Trümmern einen Film zu schneiden, der funktioniert.
Es war mutig von dir, nur 5 Monate vor Kinostart den Cutter zu feuern.
Mutig? Das war reine Verzweiflung. Er hat meine Vision nicht verstanden. Anstelle eines schnellen, dynamischen Märchens hat er den Film wie einen traditionellen, langatmigen Kriegsfilm geschnitten.
Sorry, dass ich das sagen muss, aber dein Rohschnitt ist nicht wirklich besser. Da funktioniert kaum eine Szene.
Ich weiß. Aber warum?
Das kann ich dir sagen, George. Das Problem ist, dass du versuchst, das Drehbuch zu schneiden. Aber das Drehbuch ist Geschichte. Wir müssen jetzt den Film schneiden. Wir werfen alles raus, was die Action bremst.
Aber die Kontinuität, die Logik der Szenen...
Vergiss die Logik. Wenn ein Wookie eine Prinzessin rettet, fragt niemand nach Logik, solange das Herz klopft. Wir müssen auf Bewegung schneiden. Und wir kürzen die Dialoge radikal. Wir fangen später mit der Szene an und gehen früher raus. Wir machen diesen Film so schnell, dass das Publikum keine Zeit hat, Fragen zu stellen.
Du hast gerade die Hälfte meiner Lieblingsszene rausgeschnitten.
Ich fürchte, es wird nicht die letzte bleiben. Als nächsten Schritt müssen wir den Film auf emotionaler Ebene richten. Wenn die Leute nicht aufspringen und jubeln, wenn Han Solo im letzten Moment Luke rettet, dann funktioniert der ganze Film nicht.
Aber das Studio verlangt in 5 Monaten den fertigen Film. Und wir haben über 300 Effekteinstellungen, von denen noch keine einzige fertig ist. Das schaffen wir nie.
Du siehst gar nicht gut aus, George. Wann hast du zuletzt gegessen?
Oh, Donnerstag.
George!
Ich esse später. Wenn dieser Schnitt nicht sitzt, war alles umsonst. Tunesien, London.
George!
Meine Brust, es ist als... Es würde jemand einen glühenden Nagel hineintreiben. Ich krieg keine Luft. Marsha, der Film. Wir müssen...
Vergiss den verdammten Film. Ich rufe einen Krankenwagen.
Aus Furcht vor einem Herzinfarkt bringt Marsha Lucas ihren Mann ins Krankenhaus. Die Diagnose ist eindeutig. Gefährlich erhöhter Blutdruck, ausgelöst durch massive Erschöpfung. Die Ärzte mahnen eindringlich zu Ruhe und weniger Stress. Ab sofort. Für einen Moment spielt George Lucas mit dem Gedanken, die Regie aufzugeben. Doch Star Wars ist längst kein gewöhnlicher Film mehr. Er hat eigenes Geld investiert, seine Reputation verpfändet, seine Karriere an dieses Projekt gebunden. Und nun auch noch seine Gesundheit. Also kehrt er, gegen jede Vernunft, zurück an die Arbeit. In dieser Zeit übernimmt Marsha Lucas faktisch die dramaturgische Führung am Schneidetisch. Mit nüchterner Präzision entfernt sie Dialoge, reduziert Figuren, strafft Szenen. Schneller, klarer, emotionaler, lautet die Devise. 8 Wochen arbeitet sie allein an der finalen Angriffssequenz auf den Todesstern. Sie verdichtet den Showdown zu einem pulsierenden Wettlauf gegen die Zeit. Sie sichtet rund 12 Kilometer Filmmaterial, um daraus eine Schlacht zu montieren, die das Publikum nicht nur jederzeit nachvollziehen kann, sondern aus den Kinosesseln reißen soll. Parallel erlebt Lucas bei seiner eigenen Effektschmiede ein böses Erwachen. Monate sind in die Entwicklung neuartiger Kameras geflossen, aber es liegen noch immer keine verwertbaren Einstellungen vor. Noch im Oktober 1976 existiert nach einem Jahr Arbeit und rund $1 Million Kosten exakt ein genehmigter Effektshot von insgesamt knapp 350 Einstellungen. Lucas greift persönlich ein, strukturiert ILM neu, installiert Doppelschichten und drängt auf klare Deadlines. Das Studio muss weiteres Geld nachschießen. Der ursprüngliche Kinostart an Weihnachten 1976 muss auf den 25. Mai 1977 verschoben werden. Ein Risiko für das ohnehin kriselnde Studio. Mitte der 70er gilt der Sommer in den USA nicht als klassische Startzeit für große Kinofilme. Für Lucas ist es ein letzter Aufschub, aber kein echter Befreiungsschlag. Jeder gewonnene Monat bedeutet zusätzliche Kosten, wachsende Nervosität im Vorstand und steigende Belastung für Lucas' psychischen und physischen Zustand. Ende 1976 reißt im Fox-Hauptquartier schließlich auch der letzte Geduldsfaden. Alan Ladd Jr. und sein Vorstand verlangen nach fast $11 Millionen, 4 Monaten Drehzeit und 20 Tagen Verzug endlich Ergebnisse statt weiterer Versprechungen und Ausflüchte. Lucas bleibt nichts anderes übrig, als einen ersten Rohschnitt vorzulegen. Kein fertiger Film, sondern eine rohe, brüchige Blaupause dessen, was Lucas seit Jahren als vollendetes Epos vor seinem inneren Auge sieht. Ein Filmgerüst, ohne Musik, ohne Effekte, ohne finalisierte Tonspur. Die großen Weltraumschlachten werden provisorisch mit Schwarz-Weiß-Archivaufnahmen von Luftkämpfen des Zweiten Weltkriegs unterlegt. Doch der Termin duldet keinen Aufschub. Für Lucas wird das Screening zum Stresstest. Nicht nur für den Film selbst, sondern für seine Karriere. Februar 1977 in Los Angeles, in einem dunklen Vorführraum auf dem Studiogelände von 20th Century Fox. George Lucas hat einige enge Freunde zu einer Testvorführung seines noch unfertigen Films Star Wars geladen. Darunter die Regisseure Steven Spielberg und Brian De Palma. Aber sie sind nicht allein. In der hintersten Reihe sitzen die Männer, von deren Urteil alles abhängt. Studiochef Alan Ladd Jr. und einige hochrangige Executives des Studios. Was Lucas ihnen zeigt, ist eine sehr frühe Fassung des Films. Ohne Musik, ohne Soundeffekte. Vor allem das Fehlen jeglicher Spezialeffekte macht die Sichtung zur Geduldsprobe. Am Ende der Vorführung, noch bevor das Licht angeht, marschiert der Fox-Chef zusammen mit seinem Team aus dem Saal. Was Brian De Palma nicht entgeht.
Ich sag's nicht gern, George, aber ich würde am liebsten auch aus dem Saal stürmen. Was zum Teufel war das? Das ist doch Mist. Das versteht kein Mensch.
Es ist ein Rohschnitt, Brian. Ohne die Effekte ist es schwer zu...
George, das ist kein Rohschnitt, das ist pures Chaos. Wer sind diese Menschen im Film mit ihren verrückten Frisuren? Wo kommen sie her? Was soll diese Macht überhaupt sein, von der ständig die Rede ist? Du musst den Leuten verdammt nochmal erklären, was hier los ist. Steven, sag auch mal was, bring den Jungen zur Vernunft.
Steven Spielberg dreht sich langsam zu George Lucas um.
Um ehrlich zu sein, ich mag den Film. Ich mag seine Geschichte und seine Charaktere. George, ich glaube, das Ding könnte ein Hit werden. Einer, der selbst meinen weißen Hai in den Schatten stellen könnte.
Dieser blutleere Weltraumquatsch soll erfolgreicher werden als dein Meisterwerk? Jetzt wird unser Steven ja völlig wahnsinnig.
Der Studiochef und seine Begleiter kehren zurück in den Kinosaal.
Apropos Haie, da kommt der Studiochef. Hals- und Beinbruch, George.
Lucas wagt kaum, Alan Ladd Jr. ins Gesicht zu schauen, als dieser sich direkt vor ihm aufbaut. Hinter dem Studiochef steht ein hochrangiger Fox-Executive. Ein großer, breit gebauter Mann. Er hat Tränen in den Augen. Der Studiochef klopft George Lucas unverhofft auf die Schulter.
George, ich weiß nicht, wie du das angestellt hast, aber dein Film ist unglaublich.
Er hat etwas, das ich seit Jahren nicht mehr gesehen habe. Eine Seele.
Wie du siehst, sind manche von uns sogar den Tränen nahe. Ich habe eben mit dem Vorstand telefoniert, George. Wir stehen hinter dir. Beende deinen Film. Koste es, was es wolle.
Während einige Freunde Lucas' Film zerreißen, wird ausgerechnet das Studio, das er stets als Gegner betrachtet hat, zum Rettungsanker. Es ist der Moment, in dem aus einem bizarren Kinderfilm ein potenzieller Hit wird. Doch Brian De Palmas Einwand klingt in Lucas' Ohren nach. Er weiß, er muss das Publikum ab der ersten Sekunde abholen. Gemeinsam setzen sie sich noch in derselben Nacht hin, um einen Intro-Text zu schreiben, der in die Filmgeschichte eingehen wird. Ein gelber Lauftext, der uns in eine weit, weit entfernte Galaxis entführen wird. Beflügelt von dem unerwarteten Segen des Studios, stürzt sich Lucas in die finale Phase. Ein letzter Kraftakt, um hunderte Effektaufnahmen zu vollenden, den Schnitt zu finalisieren und den Ton fertig abzumischen. Die letzten Wochen vor der Premiere werden zu einem kompromisslosen Wettlauf gegen die Zeit. Und ausgerechnet ein zentrales Element fehlt noch komplett: die Filmmusik. Ursprünglich hatte Lucas erwogen, mit klassischen Stücken zu arbeiten, aus zeitlichen und pragmatischen Gründen. Doch Komponist John Williams hält dagegen. Er schlägt einen großen spätromantischen Orchesterscore vor. Heroisch, mit eigenen musikalischen Themen für Figuren und Schauplätze, bewusst altmodisch. In einer Ära, in der Disco-Musik die Charts dominiert und viele Filme auf zeitgenössische Pop-Sounds setzen, ein fast anachronistischer Akt. Er komponiert in nur 10 Wochen über 2 Stunden Musik, die anschließend mit dem London Symphony Orchestra eingespielt wird. Lucas erkennt, die Musik verleiht dem Film Würde, Tempo und emotionale Kraft. Sie ist das erste Element des gesamten Films, das Lucas eigenen Ansprüchen wirklich standhält. Währenddessen entsteht in einem Tonstudio in Kalifornien eine völlig neue Klangwelt. Sounddesigner Ben Bird erfindet Geräusche, die es nicht gibt. Das Brummen der Lichtschwerter entsteht aus dem Zusammenspiel eines alten Filmprojektors und eines Fernsehgeräts. Die Blasterschüsse aus verfremdeten Drahtseilgeräuschen, Chewbaccas Stimme aus einem vielschichtigen Mix tierischer Laute. Bei ILM herrscht Ausnahmezustand. Kameras fallen aus, filigrane Raumschiffmodelle zerbrechen und viele Effekte funktionieren schlicht nicht. Immer wieder muss das Team neu rechnen, umbauen und improvisieren, um die Weltraumschlachten überhaupt auf Film zu bekommen. Selbst im Frühjahr 1977 sind noch immer ein Großteil der 350 Effektshots nicht finalisiert. Lucas pendelt zwischen Schnitt, Tonmischung und ILM, kontrolliert, korrigiert und treibt an. Es ist längst kein kreativer Prozess mehr, sondern eine logistische Materialschlacht. Lucas selbst beschreibt es später nüchtern. Der Film sei nie fertiggestellt worden. Seine Fertigstellung musste nur irgendwann mangels Zeit abgebrochen werden. Die Postproduktion wird zur Punktlandung. Die finale Tonmischung steht erst Tage vor der Premiere. In der Branche gilt das als schlechtes Omen. Entsprechend verhalten reagieren die Kinobetreiber. Star Wars soll in den USA lediglich in 37 Kinos starten. Niemand in Hollywood rechnet mit einem nennenswerten Erfolg, sondern mit einem Film, der kommt und wieder verschwindet. Kein Film, der die Menschen mitreißt. Ähnlich sieht es George Lucas. Er zählt die Tage, bis er die kräftezehrendsten Monate seines Lebens endlich hinter sich lassen kann. Mai 1977, am frühen Nachmittag in Los Angeles. George und Marshall Lucas sitzen in einem Diner auf dem Hollywood Boulevard im Zentrum der Stadt. Er trägt dieselbe Kleidung wie am Vortag. Seine Augen sind gerötet, er hat die Nacht durchgearbeitet und tut es noch immer. Was Marshall nicht entgeht.
George, bitte, leg die Notizen weg. Iss wenigstens ein paar Bissen von deinem Burger.
Ich muss nachher noch mal ins Tonstudio. Die Monomischung für die kleinen Kinos, die ist zu flach. Wenn die X-Wings in den Todessterngraben fliegen, muss das Publikum auch in Mono den Bass im Magen spüren.
Der Film ist draußen, George. Ob es dir passt oder nicht, die Phase des Nachbesserns ist vorbei.
Ich will nur, dass die Tonmischung stimmt, damit ich mir später nicht vorwerfen muss, ich hätte es nicht versucht. Danach hacken wir das Thema ab. Der Film startet gerade einmal in 37 Kinos. Den wird also ohnehin kaum jemand bemerken.
Das weißt du nicht, George. George, da draußen muss was passiert sein.
Hm?
Die Straße ist komplett verstopft mit Menschen. Die Polizisten haben eine ganze Straßenspur abgesperrt.
Vielleicht ein Unfall. Oder ein Star, der mal wieder den Verkehr zum Erliegen bringt. Komm, lass uns gehen. Ich will weg, bevor die Meute das Restaurant stürmt.
Unglaublich. Siehst du die Schlange? Einmal um den ganzen Block, bis vors Kino.
Wer stellt sich bei dieser Hitze freiwillig an?
Dein Publikum.
Mein Publikum?
Die Leute stehen an, weil sie Star Wars sehen wollen.
Marsha und George Lucas stehen gegenüber des berühmten Shiny Theater. Dort prangen in riesigen leuchtenden Lettern zwei Worte auf der Reklametafel. Star Wars. Es ist eines der wenigen Kinos in den gesamten USA, das den Film zeigt. Doch der Ansturm ist so gewaltig, dass landesweit neue Filmkopien erstellt werden müssen. Aus 37 Kinos werden in kürzester Zeit über 1000 Leinwände. Der Film wird in vielen Städten oft monatelang gezeigt, mancherorts über ein Jahr ohne Unterbrechung. Doch während die halbe Welt im Star-Wars-Fieber versinkt, bricht ein psychisch wie körperlich gezeichneter George Lucas unter der Last seines eigenen Mythos zusammen und schwört, nie wieder Regie zu führen. Der Ansturm auf Star Wars sprengt alle Erwartungen. Innerhalb weniger Monate wird aus dem Weltraummärchen der erfolgreichste Film der Kinogeschichte. Der erste Film, der ein weltweites Einspielergebnis von einer 500 Millionen Dollar erreicht. Allein in den USA strömen mehr als 90 Millionen Menschen in die Kinos. Für 20th Century Fox wird der Film zum finanziellen Befreiungsschlag. Der Jahresgewinn des Studios steigt 1977 auf eine Rekordsumme von knapp 80 Millionen Dollar. Aus einem riskanten Science-Fiction-Projekt wird ein ökonomisches Erdbeben. Hollywood beginnt zu begreifen, dass sich mit spektakulären Eventfilmen, sogenannten Blockbustern, Summen verdienen lassen, die noch wenige Jahre zuvor undenkbar waren. Doch während die Traumfabrik noch versucht, dieses Phänomen zu erklären, rückt eine andere Frage in den Mittelpunkt. Wem gehört die Zukunft dieses Erfolgs? George Lucas hat sich in seinem Vertrag mit dem Studio eine Klausel gesichert, die damals kaum jemand ernst genommen hat. Die Rechte an möglichen Fortsetzungen und an fast allem, was künftig den Namen Star Wars tragen könnte. Eine Erschütterung der Machtverhältnisse in Hollywood, wie es sie zuvor noch nie gegeben hat. Für den Filmemacher ist es die Chance auf etwas, das er immer gesucht hat. Absolute Kontrolle. Über seine Filme, über seine Vision. Doch auch er muss erst begreifen, was Star Wars wirklich ist. Denn hinter den Millionengewinnen des größten Kinofilms aller Zeiten verbirgt sich ein noch viel größeres Geschäft. Ein Imperium aus Geschichten, Technologien und Produkten. Ein Franchise, das alles übertreffen könnte, was Hollywood bisher gesehen hat. Lucas ahnt noch nicht, dass er für seinen Traum der absoluten Kontrolle alles aufs Spiel setzen muss. Seine Karriere, seine Gesundheit und am Ende auch seine Familie. Das war Folge 1 von 4 von Imperium, die Star Wars Story von Studio J. Wenn du mehr über Star Wars erfahren möchtest, empfehlen wir dir das Buch George Lucas, die ultimative Biografie von Brian J. Jones und The Secret History of Star Wars von Michael Kaminski. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Marc Ben Puch.
Und ich bin Aline Staskowiak.
Olindo Frick hat die Folge geschrieben. Für Studio J, Producer Florian Balmer. Executive Producer Janis Gebhardt. Das Sounddesign hat Julian Ortleb gemacht. Gemischt von Fabian Klinke.